Eigentlich hatte ich mir einen Reformationstext überlegt, aber mich bewegt seit einiger Zeit ein Thema und ich bin da wieder drauf gestoßen und habe darüber nachgedacht. Ich möchte euch drei Verse lesen aus dem Johannesevangelium und es dann ergänzen mit einigen weiteren Versen. Unter dem Stichwort Treue. Treue gefragt. Treue ist ja ein Wort, das in unserer deutschen Sprache zwar allen bekannt ist, aber ein Begriff, der immer mehr verschwimmt. Viele Leute können sich immer viel damit vorstellen. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück.
Wo bist du?
Johannes 6, 66 bis 69. Johannes 6, 66 bis 69. Und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Simon antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Treue. Darum geht es in diesem Abschnitt. Treue möchte es in vier Gedanken unterteilen. Die kann man sich so vielleicht ein bisschen merken. Treue zu Jesus, die Mitte des Glaubens. Treue zu seinem Wort, die Kraft des Glaubens. Treue zu seiner Gemeinde, die Hilfe im Glauben. Und Treue im Alltag, die Frucht des Glaubens. Treue zu Jesus. Diese wenigen Worte stehen am Ende eines langen Kapitels, eines langen Gesprächs von Jesus mit den Menschen, die ihm nachgefolgt waren. Und das war eine große Gruppe von Menschen. Viele waren einfach ihm nachgelaufen, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie wollten ihn hören, ihn bestaunen, seine Taten sehen. Sie waren fasziniert von Jesus. Von ihm muss eine unwahrscheinliche Ausstrahlung ausgegangen sein. Eine richtige Begeisterungswelle für Jesus hatte die Menschen damals im Norden Israels in Galiläa gepackt. Zu Tausenden strömten die Menschen aus den Städten und Dörfern Galiläas, um ihn zu sehen. Sie brachten ihre Kranken auf Bahren und wo immer er hinkam, kamen die Menschen in Scharen zusammen. Und Jesus heilte die Kranken. Er kümmerte sich um die Leidenden, half denen, die sich selbst nicht helfen konnten, den ganzen Tag bis in den Abend. Und dann gab er auch noch allen zu essen. Tausende von Menschen wurden satt. 5000 heißt es, und das seien nur die Männer gezählt worden, wenn man dann rechnet, dass jeder Mann mit Frau und Kind da war, oder viele davon, dann können wir davon ausgehen, dass um die 20.000 Menschen waren, die Jesus satt gemacht hat. Und er hat so viel geschaffen, dass sogar noch 12 Körbe voll blieben. Das heißt, dass für die Jünger auch noch ein Jause abgefallen ist für den nächsten Tag. 12 Körbe. Jeder hatte damals so ein Körbchen, wenn er unterwegs war, um sein Reisproviant und Ersatzkleider drin zu haben. Und diese 12 Körbe, das waren praktisch die Jausenkörbe, die Jausenboxen von den Jüngern, die durften sie auch noch füllen für den nächsten Tag. Um deutlich zu machen, auch wenn ihr gebt in dieser Welt, es bleibt immer für euch auch noch genug. Das haben wir oft vergessen. Wir denken manchmal, wenn wir so viel geben, dann, da bleibt ja für uns nichts mehr. Die Begeisterung für Jesus, die kannte wirklich keine Grenzen. Die Menschen waren überwältigt von ihm. Das hatten sie noch nie erlebt. Einer, der gibt, ohne etwas zu fordern. Und sie wollten ihn auf die Schultern heben und nach Jerusalem marschieren und zum König ausrufen. Können wir in Johannes 6 nachlesen, Vers 14 und 15. Als nun die Menschen die Zeichen sahen, die Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der kommen soll. Und als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden, ihn ergreifen und zum König machen, ging er weg auf einen Berg, um zu beten. Alles hätten sie für ihn getan. Mit Jesus auf den Schultern bis nach Jerusalem marschieren, ihn zum König ausrufen, die Römer verjagen, Israel wieder mächtig machen. Die Jesuswelle schwappte förmlich über, riss die Menschen in ihre Begeisterung mit. Manchmal wünscht man sich, dass sowas wieder bei uns in Europa wäre. Begeisterung für den christlichen Glauben, aber wenn ich mit jungen Steirern rede, dann höre ich eher, lass mich nur mit dem Schatz. Jesus blieb ruhig und nüchtern. Er wollte und konnte nicht Brotkönig sein. Sein Auftrag war etwas anderes. Und so zog er sich aus dieser begeisterten Menge zurück, ging auf den Berg, um zu beten. Und am nächsten Tag kamen die Menschen wieder zu ihm. Sie wollten noch mehr von ihm. Und da muss Jesus sie enttäuschen. Er redet über sich selbst. Vorsichtig versucht er den Menschen den Blick zu öffnen für die Dinge, die das Eigentliche sind. Es geht nicht um materiellen Reichtum. Es geht nicht um Absicherung bis zur Pension und darüber hinaus, sondern es geht um was ganz anderes. Gott gibt euch Brot vom Himmel. Ich bin das Brot, sagt Jesus in Johannes 6. Also die Geschichte von der Brotvermehrung ist nur die Einleitung. Dann kommt ein langes Gespräch mit diesen Menschen. Ich bin das Brot, das euch der Vater gibt. Kommt zu mir und ihr werdet satt. Esst von mir und euer Lebenshunger wird gestillt. Und dann sagt er wörtlich, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ich möchte es hier nochmal lesen. In Johannes 6. Wahrlich, ich sage euch, Vers 53, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Die Menschen waren schockiert. Was sollen sie damit anfangen? Was meint Jesus damit? Das ist ja völlig schräg. Mit Jesus Erfolge? Ja. Mit Jesus Gesundheit? Ja. Mit Jesus positive Weltveränderung? Ja. Mit Jesus Ansehen, Reichtum? Ja. Aber Jesus allein und dann auch noch so, wie soll man das verstehen? Und das ist eigentlich bis heute geblieben. Weltveränderung auf Basis christlicher Ideen? Ja. Gesundheitsprogramm? Ernährungsprogramm für die notleidende dritte Welt? Ja. Schule auf Basis des christlichen Gedankenguts? Ja. Aber Jesus allein? Das ist doch naiv. Nachfolge Jesu? Lebensverbindung mit ihm? Ihn in sich aufnehmen, das meint dieses Bild, ihn in sich aufnehmen, Wiedergeburt, Erneuerung des Lebens auf Grundlage des Glaubens, das ist doch ein bisschen zu viel verlangt. Das ist primitiv. Und so gingen sie weg, damals die Tausende, die Jesus begeistert nachgefolgt waren, die ihn auf die Schultern hebten und nach Jerusalem marschieren wollten, und zum König machen. Jesus allein, das war ihm zu viel. Jesus und damit konnten sie leben. Und wie viel Menschen geht es heute auch so? Jesus und, okay. Aber damit wird Jesus nur Mittel zum Zweck, Grundlage für unsere Befriedigung, befriedigendes Leben, Hilfe zum Erfolg. Es ist sehr interessant, kein Präsident in Amerika, der je gewählt wurde, hat sich gegen den christlichen Glauben ausgesprochen. Er wird in Amerika nicht gewählt. Jeder Präsident macht irgendwie deutlich, dass er doch eine große Achtung vor dem christlichen Glauben hat und die christlichen Werte und die christliche Kultur. Ja, natürlich, mit Gott hat er kein Problem, sagt Trump. Der wird schon so akzeptieren, wie ich bin, so. Aber kein Präsident in Amerika würde gewählt, der sich dezidiert gegen den christlichen Glauben ausspricht. Nur, was meint man mit diesem allgemeinen christlichen Glauben? Es ist eigentlich für viele nur eine Bestätigung des eigenen Lebensstils, der eigenen Ideen. Der liebe Gott wird dann schon sagen, es passt so. Jesus will mehr. Und das ist die, eigentlich der Knackpunkt. Jesus will die Mitte unseres Lebens sein. Jesus will Grund unseres Seins, Grund unserer Existenz sein. An Jesus muss ich unser ganzes Leben messen lassen. Auch unsere Wertvorstellungen, unsere Wertmaßstäbe, unsere Ideen. Und es bleibt nur noch ein kleines Häufchen zurück. Und Jesus stellt ihnen die ernsthafte Frage, wollt ihr auch weggehen? Jesus gibt die Freiheit. Er zwingt niemand. Nachfolge ist nur freiwillig. Es wird niemand in die Nachfolge gezwungen. Er überlässt es ihnen. Er will und kann sie nicht halten. Ich denke oft, wenn ich so in den Gemeinden unterwegs bin, mit den Eltern spreche, was aus ihren Kindern geworden ist oder Enkelkindern. Wie oft wünscht man sich, dass man die Kinder halten könnte, ja, dass sie dabei bleiben, dass sie auch den Weg gehen, den wir denken, der richtig ist. Jesus gibt die Freiheit, ihr könnt gehen. Und da antwortet Petrus, und das finde ich so unwahrscheinlich, ja, wohin soll man eigentlich gehen? Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Einzige, der einem wirklich Halt und Hilfe geben kann. Du bist der, der wirkliche Zuflucht in der Not ist. Du liebst uns. Du gibst dein Leben für uns. Wo ist ein Gott wie du? Du bist die Antwort Gottes auf meine tiefsten Fragen, Ängste, Nöten, Sorgen. Im anderen Evangelium, in den anderen drei Evangelien, antwortet Petrus, du bist der Christus, du bist der Messias. Das heißt, du bist der, der von Gott gesandt ist, auf den unser Volk schon seit über 1000 Jahren wartet. Von daher dürfen wir uns immer wieder fragen, was ist unsere Stellung eigentlich zu Jesus? Und ich kann nur sagen, lass dich auf die Seite nehmen und lass dir diese Frage gefallen. Von Jesus, wer bin ich für dich persönlich? Welche Rolle darf ich in deinem Leben spielen? Welche Rolle spiele ich in deinem Leben? Ich will nicht nur der Garant deines abgesicherten Lebens sein. Ich möchte das Zentrum deines Lebens sein. So vieles schiebt sich immer wieder zwischen uns und ihm und so leicht wird unser Blick verdunkelt. Wir sind so unheimlich schnell vom Wesentlichen abgelenkt. Geht mir genauso. Und Petrus erkannte glasklar, die Antwort für mich heißt Jesus. Die Antwort für mich auf die tiefsten Fragen meiner Existenz heißt Jesus. Ihm will ich gehören, ihm will ich treu sein. Dass er später öfter noch versagt hat, schmählichst versagt hat, das wissen wir ja. Aber das tut nichts zur Sache. Auch wenn wir versagen, zu kurz kommen, schuldig werden. Es geht darum, ob wir heute Jesus die Treue halten wollen und ob wir zurückkehren, wenn wir versagt haben. Ja, der Materialismus im Westen, der lässt uns sehr schnell gleichgültig werden gegenüber Jesus und seinen Wort und Willen. Der Humanismus setzt auf den Menschen zum Maß aller Dinge und verdrängt den Glauben. Der Sexkult, der die ganze westliche Welt ergriffen hat, der scheint dem Glauben das Genick zu brechen. Von New Age und Esoterik ganz zu schweigen. Lassen wir uns nicht beirren. Nichts auf dieser Welt gibt mir diesen Halt. Niemand liebt mich so, wie Jesus mich liebt. Ich war vor vielen Jahren auf einer Konferenz für Missionarskinder in Nairobi und in dem Zusammenhang sind wir in das Rift Valley gefahren, das ist eine große amerikanische christliche Schule, und da hat der Präsident von Kenia ein Grußwort gesagt, damals, vor 30 Jahren, Daniel Arap Moi. Das hat mich zutiefst beeindruckt, dass dieser Mann sagte, der Glaube an Jesus Christus ist das, was mir wirklich Halt gibt. Der Glaube an Jesus Christus ist das, was ein Volk vorwärts bringt. Wie steht es mit unserer Treue zu Jesus? Im Moment ist ja eigentlich vom mittleren bis südlichen Afrika ein Rang um die Menschen. Auf der einen Seite der westliche Kapitalismus, der auch da noch das Letzte rausholt. Auf der anderen Seite der Islam, der mit seinen Ideen sich ausbreitet. Wir haben in Malawi eine Arbeit. Gaddafi hat es angefangen, vom Malawisee nach Süden durch das ganze Land eine Straße zu bauen, geteert und alle 5 Kilometer eine Moschee. Und da steht, wenn ihr ein Problem habt, kommt zu uns, wir helfen euch. Und wir stehen da mit unseren kleinen Arbeiten. Menschlich gesprochen haben wir keine Chance. Und eben dann die christliche Missionsarbeit, die christlichen Kirchen. Und das ist eine alte Geschichte, aber die könnte sich genauso heute in Afrika abspielen. Ein afrikanischer Häuptling war Christ geworden und ein Teil seines Volkes auch. Und er wurde jetzt bedrängt von einem Islammissionar. Du, wer sagt doch diesen Blödsinn ab? Ja, ich mache einen Bibelkreis im Moment mit arabisch sprechenden Menschen, viele davon Moslems. Und das Standard ist, das sind Kafir, das sind Ungläubige, die Christen, und auch unrein sind sie noch dazu. Geh weg von denen. Ja, wie soll ich das machen, sagt der Häuptling. Und sagt, das ist ganz einfach. Du musst nur einfach vor Zeugen sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist ein Prophet und dann bist du schon Moslem. Und dann kannst du alles andere vergessen. Und weißt du, ich schreibe für dich einen Brief an deine Regierung, dass du und dein Stamm jetzt in Zukunft Moslem sind. Und dann ist es gelöst. Und dann sagt der Häuptling, und wer schreibt einen Brief an Jesus? Der hat doch für mich alles getan. Der hat sein Leben und sein Blut für mich gegeben. Schreibst du ihm dann auch einen Brief? Daraufhin wusste der Mann keine Antwort. Und das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, dass inmitten dieses Rannes auf die afrikanische Seele von Kapitalismus, Islamismus, es Menschen gibt, die sich zu Jesus Christus halten und die kleinen, armen Kirchen Afrikas wachsen. Zweitens, Treue zu seinem Wort, die Kraft des Glaubens. Petrus gab in seiner Antwort uns eine Richtung an. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er wusste, aus den Worten Jesu fließt mir Kraft zur Bewältigung meines Alltags. Aus den Worten Jesu fließt mir Hilfe im Stress, in der Überforderung. Und aus den Worten Jesu wird mir Trost im Leid. Und das ist geblieben bis zum heutigen Tag. Weil die Bibel, die Worte Jesu, und ich verstehe das Alte Testament auch als Worte Jesu, wenn ich sie von Jesus her lesen kann, nur so kann man das Alte Testament lesen, auf Christus hin und von Jesus Christus her. Wer die Bibel Lebensbegleiter sein lässt, ist nie ohne Trost, ist nie ohne Ermutigung, ist nie ohne Maßstab. Und ist nie ohne Korrektur, aber auch Hilfe. Aber es sind so viele Dinge, die uns von diesem Lebenswort abhalten. Die Arbeit, die Schule, die Müdigkeit im Alltag und oft die Banalitäten, die mir die Zeit rauben. Wenn ich zum Beispiel komme, oft abends erst um 10 oder noch später heim, dann trinke ich ein Glas Wein und schalte mir Fernseher an und gucke eine Dokumentation. Ich liebe historische Filme, Dokumentationen über die Vergangenheit. Ich liebe Geschichte. Wenn irgendwas über Geschichte kommt, dann bin ich wieder wach. Aber ich merke, wie mir das oft die Zeit frisst von dem, was wesentlich ist. Die Gemeinde in Philadelphia, von der wir in der Offenbarung lesen, Kapitel 3, 7 bis 12, ist eigentlich die kleinste unter den 7 Gemeinden, die dort einen Brief bekommen. Und diese Gemeinde, über die heißt es zweimal in Vers 8 und Vers 10, du hast mein Wort behalten. Das war eigentlich das Entscheidende. Sie hat am Wort Jesu festgehalten. Damit kommen wir zum dritten: Treue zu seiner Gemeinde, die Hilfe im Glauben. Ohne ihn, den Herrn, bin ich allein mit meinem Glauben, der ach so wackelig ist. Ohne ihn bin ich allein mit meiner Liebe, die oft fehlt. Ohne ihn bin ich allein mit meiner Kraft, die oft das Gegenteil von Kraft ist. Und ohne ihn bin ich allein mit meinem Mut, der mich so oft verlässt. Und er will mich hineinführen in die Gemeinschaft mit anderen Christen, mit anderen, die auf dem Weg sind. Ohne ihn und seine Gemeinde bin ich allein im Dschungel des Lebens. Deswegen brauche ich die Gemeinschaft mit anderen. Ich brauche das, dass ich durch andere ermutigt werde. Ich möchte es ergänzen durch ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25. Da heißt es, ja, lasst uns, 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als der Tag nahe ist. Das war schon in der frühen Christenheit so, dass Enttäuschung dazu geführt hat, dass Menschen sich aus der Gemeinschaft zurückgezogen haben. Dass schwere Lebenserfahrungen und das Leid Menschen, ja, aus der Gemeinschaft der anderen zurückziehen lässt. Und ich meine, das ist eins vom Schwierigsten, gerade wenn ich enttäuscht bin vom Leben, von meinen Erwartungen. Auch wenn ich enttäuscht bin von anderen Menschen, ganz besonders von anderen Christen. Wir legen ja die Maßstäbe sehr hoch, was andere Christen betrifft, und werden sehr schnell enttäuscht von anderen. Sich dann eben nicht zurückziehen und trotzdem die Gemeinschaft halten. Weil ich weiß, ich brauche die Gemeinschaft, um aufzutanken für den Alltag. Ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche die Liebe der Geschwister. Denn in der Liebe der anderen begegnet mir ja Jesus Christus. Und manchmal ist es ja so, ich kann allein meine Bibel lesen. Ich kann allein beten. Braucht da niemand dazu. Aber das Wort, das mir von anderen zugesagt wird, das gibt mir viel mehr Ermutigung als das Wort, das ich nur selber lese. Ich brauche das immer wieder, dass mir ein anderer das zusagt. Du, Gott kümmert sich um dich persönlich. Gott hat deine Not, deine Lebenssituation jetzt nicht vergessen. Ich brauche die Gemeinschaft mit anderen, um neuen Mut zu schöpfen, Kraft zu tanken. Den anderen geht's ja genauso. Kleine Geschichte, jemand auch von schweren Lebenserfahrungen enttäuscht, verbittert, geht nicht mehr Gottesdienst, sucht nicht die Gemeinschaft der anderen, lebt für sich, und der Verantwortliche in der Gemeinde, es war ein evangelischer Pfarrer, hat es gesehen, hat ihn besucht, und er saß im Wohnzimmer, hat gelesen, war ein Kaminfeuer gebrannt, und der Pfarrer ging zum Kamin, nahm die Zange, hat ein Stück Holz, das da gebrannt hat, rausgeholt und hat es vor den Kamin auf den Boden gelegt. Es hat noch ein bisschen geflackert, dann hat es auf einmal geraucht und gestunken, wie das halt so ist, und dann war es aus. Nach einer Weile sagte der Mann, ich habe die Predigt verstanden, ich komme wieder. Manchmal ist es, braucht man gar nicht viel Worte, aber das Dabeisein, die Ermutigung, um den anderen wieder zu helfen in seiner Lebenssituation. Treue zu seiner Gemeinde, die Hilfe im Glauben. Im Rheinland hat mal einer gesagt, und die haben ja so einen komischen Dialekt, den kann ich selber kaum nachmachen. Mit dem lieben J habe ich kein Problem, aber mit seinem Bodenpersonal. Versteht ihr das? Es kam in einer Fernsehsendung vor vielen Jahren. Das ist schon manchmal so. Ne? Mit Gott haben wir eigentlich nicht das Problem, aber mit seinem Bodenpersonal. Aber es sind die Menschen, die Gott berufen hat. Und durch die er mich auch ermutigen will und mir weiterhelfen will. Und wir brauchen immer wieder auf unserem Lebensweg die Ermutigung durch andere. Deswegen hat mich das so schockiert, wo ich vorhin erzählt habe, von dem Geburtstag von meinem pflegebedürftigen Nachbarn. Was gibt's zu feiern? Was soll man feiern? Dass man halt jetzt so alt geworden ist? Was ist das Leben? Gedacht, was für eine tiefe Einsamkeit, was für eine tiefe Lebensenttäuschung muss da sein. Aber das sind keine Menschen, die sagen, das ist ein Gott, der dich liebt. Das ist ein Gott, der dich nicht vergessen hat. Das muss mir jemand anders sagen. Von mir aus komme ich da nicht drauf. Treue im Alltag, die Frucht des Glaubens. Und jetzt nochmal Hebräer 10, Vers jetzt 23 und 24. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anreizen zur Liebe. Treue im Alltag erwächst aus der Treue zu Jesus und zu seinem Wort. Wo ich mich an Jesus Christus halte, immer wieder zu ihm komme im Gebet, wo ich mich in seiner Gemeinde stärke, durch die Gemeinschaft mit anderen in meinem Glauben vergewissert werde, da erwächst auch die Bereitschaft zur Treue. Gerade im Alltag mit den vielen Anforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, mit den vielen Ablenkungen, Anfechtungen, die mich gefährden lassen oder die mich dazu bringen wollen, es einfach so ein bisschen schleifen zu lassen, es nicht mehr so genau zu nehmen. Unser Glaube bewährt sich, wo? Wenn wir in der Gemeinschaft zusammen sind, in der Schule, oder? Wenn du vor deinen Schülern stehst. Der Nachbarschaft, wenn man so ein, darf ich das sagen, einen Kotzbrocken als Nachbarn hat, wie reagierst du dann? Unser Glaube bewährt sich im Alltag. Da treffen wir Menschen, die in keine Kirche gehen. Weder in die evangelische, noch in die katholische, noch in sonst eine. Aber sie sehen an uns, was Christsein heißt. Oder sie sehen es gar nicht. Den meisten Menschen, denen wir heute begegnen in Mitteleuropa, sehen an Christen, was es heißt Christsein. Oder sie sehen es gar nicht. Weil sie haben keinen Bezug mehr zu Kirchen. Ob das Freikirchen sind oder traditionelle Kirchen. Das heißt, wir sind die Bibel für die Menschen in unserer Umgebung, die sie lesen können oder nicht lesen können. Letztes Wochenende hatten wir unsere Liebenzeller Mission Österreich Freundestreffen. Das machen wir immer in verschiedenen Regionen, damit eben so Freunde aus der Region dazukommen können. Das war in Deutschlandsberg. War richtig schön. Zu jeder Veranstaltung sind dann noch irgendwelche Leute von irgendwo aufgetaucht. Wir waren dann insgesamt weit über 100. Aber verteilt auf 3 Tage. Sonst hätten wir ein bisschen Platzprobleme gekriegt. Und als ich mich verabschiedet habe, sagt der Koch, man bedankt für das gute Essen und so, sagt er, ja, ihr wart doch vor 2 Jahren auch schon mal da. Und ich sage, na, vor 2 Jahren nicht, vor 3 Jahren. Aber schön, dass Sie sich an uns erinnern. Da sagte er doch tatsächlich, solche Leute mit so markanten Gesichtern, wie Ihre Frau und Sie, vergisst man nicht. Zuerst irritiert. Also schön, wenn sich ein Mensch erinnert, aber wenn man bloß wegen den markanten Gesichtern oder wegen den dummen Aussprüchen oder was auch immer von Menschen erinnert wird, dann stimmt doch irgendwas nicht, oder? Schön, wenn Menschen an uns wahrnehmen, der geht auch mit Jesus. Das ist ein Mann, Das ist eine Frau, die die Bibel ernst nehmen. Das sind Leute, auf deren Wort Verlass ist. Ich hoffe, dass das auch als Erinnerung geblieben ist, sonst wäre ich ein bisschen frustriert. In Indonesien, ich habe ja 11 Jahre in Japan gelebt, ab und zu war ich im internationalen Gottesdienst in Tokio, in Englisch, da hat man immer wieder Leute aus allen Herrenländern getroffen, so rede ich 20, 30 verschiedene Länder waren am Sonntag vertreten, das war für mich ein unheimlicher Reichtum. Kam auch ins Gespräch mit einem Businessman, als Geschäftsmann aus Indonesien, aus der christlichen Familie. Und dann mal gelesen, wie ein muslimischer Geschäftsmann aus Indonesien sagt, wenn ich weiß, dass der Christ ist und dass er seine Bibel in seinem Büro liegen hat, mit dem mache ich Geschäfte, habe ich kein Problem. Warum? Wer die Bibel ernst nimmt, mit dem kann ich Geschäfte machen. Der zieht, schlägt mich nicht übers Ohr, der haut mich nicht übers Ohr, der ist nicht korrupt, auf den kann ich mich verlassen. Interessant, ne? Wenn ein Muslim sowas sagt, Leute, die die Bibel ernst nehmen, mit denen kann ich mich Geschäfte machen, auf die kann ich mich verlassen. Ich glaube, das ist das größte Zeugnis, was man über einen Menschen aussprechen kann. Treue im Alltag, auf die es ankommt. Treue im Alltag als Frucht des Glaubens. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Gedanken weitergeben, die mir so wichtig geworden sind, immer mal wieder beim Lesen von diesem Abschnitt, der mich gerade in letzter Zeit auch ziemlich bewegt hat.